Weihnachtszeit.
Sonderfolgenzeit.
Ja, hier kommt unsere zweite Buchladenausgabe in der Vorweihnachtszeit 2022.
Eat, Read, Sleep, Buchladen ist ein Begriff inzwischen, hoffe ich.
Ja, und für uns, Daniel und Katharina, eine Gelegenheit zur Buchtipp-Eskalation.
Und für euch die Gelegenheit, die letzten ultimativen Buchgeschenkideen zu bekommen.
Ich würde sagen, lasst uns die Türen öffnen oder anders, macht hoch die Tür, die Tore macht weit.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
Ein Podcast vom NDR.
Sonderfolge bei Eat, Read, Sleep.
Da
musst du mitmachen.
Da kann ich nicht. Das ist zu kompliziert.
Guck mal, was bei mir das Basteln ist, bei dir das Singen. Genau.
Wir müssen eigentlich noch mehr Sonderfolgen machen, damit du alle möglichen Weihnachtslieder auf Sonderfolge bei Eat, Read, Sleep umdichten kannst. Kannst du nochmal machen, Odo Fröhliche?
Sonderfolge bei Eat, Read, Sleep. Also mein Metrum ist es ein bisschen, da werden wir, ins Weihnachtsgefängnis.
Ja, aber das ist trotzdem, wir sind voll weihnachtlich eingestellt. Dienstkleidung an, bitte.
Dienstkleidung an, die Weihnachtsmannmütze. Letztes Mal hast du gesagt, ich sehe aus wie das Weihnachtsmann-Emoji bei Facebook.
Ja.
Mal gucken.
Und da ist es wieder.
Ob ich noch ein bisschen rundlicher im Gesicht geworden bin in den letzten 2 Wochen.
Ach was. Hast du viele Kekse gehabt in der letzten Zeit?
Ich habe tatsächlich auch selbst gebacken. Also ich kann nicht gut basteln, aber backen kann ich, glaube ich, ganz gut. Vanilleköpfe, Zimtsterne und sowas. Habe ich leider nicht dabei. Hätte ich sollen. Gut, aber ich habe gedacht, ich habe auf dich gesetzt, weil ich wusste... Katharina, ja und
was vorbereitet.
Sie hat wirklich was vorbereitet.
Heute habe ich aber nicht selbst gebacken. Das ist ja das Schöne an den Sonderfolgen, dass wir mal jetzt nicht so back- und kochmäßig so viel machen müssen. Ich habe mal so einen typischen bunten Teller mitgebracht. Guck mal.
Das sieht aber lecker aus.
Für den Buchladen, da kann sich einfach jeder Kunde was nehmen.
Was ist das hier? Was steht da
Blätterkrokant?
Noch? Blätterkrokant. Ah, die mal an die immer so schön
Bist
an den Zähnen schaden.
Bist du Blätterkrokant-Typ?
Ich bin Blätterkrokant-Typ. Ich habe die als Kind auch schon gern gemacht. Und was ist das hier? Das sind so eine...
Nougat.
Ach, das ist Nougat,
oder Noisette,
ja.
Oder
Noisette,
so.
Noisette, ja, genau.
Ich bin eher Noisette-Typ.
Sind das gefüllte Lebkuchenherzen?
Ich meine, ja. Ach, beiß einfach mal rein.
Ich beiß durch. Darf ich einbeißen?
Ja, unbedingt.
Nee.
Nein.
Also nicht gefüllt.
Naja, magst du lieber gefüllt? Nächstes Mal.
Beides gut.
Aber ich meine, also wenn ich einen Buchladen hätte, dann hätte ich in der Weihnachtszeit sowas an der Kasse stehen, dürfte sich jeder was nehmen, oder?
Mhm. Also bei dir im Buchladen, da gibt es ja immer was zu essen.
Bei mir im Buchladen gibt es alles Mögliche.
Das ist ein ganz ganzheitliches, sinnliches Erlebnis, so wie bei uns im Eat, Read, Sleep Buchladen.
Und auf dieses Stichwort würde ich sagen, lassen wir jetzt mal gleich die erste Kundin rein.
Claudia kommt besonders gerne in unseren Eat, Read, Sleep Buchladen, denn sie lebt zurzeit in Kasachstan und sie kann gar nicht in echte deutsche Buchläden gehen. Außerdem schreibt sie, hat mir das letzte Mal mein lokaler Buchhändler in Deutschland den Rossmann Octopus Roman empfohlen. Das war eine kleine Katastrophe, schreibt sie. Dieses Jahr will ich keine E-Mail schicken müssen mit dem Titel Das geschenkte Buch bitte nicht lesen. Also wende ich mich an euch.
Skandalös.
Wirklich.
Vielleicht
muss man die Buchhändlerlizenz dieses Mannes nochmal überprüfen. Also wirklich Rossmann. Wer Rossmanns Roman außerhalb einer Rossmann-Filiale, außer an einer Rossmann-Kasse empfiehlt, für den haben wir heute wirklich kein Foto, würde ich sagen, oder? Also sehr skandalös.
Ja, ich war auch ein bisschen erschüttert, als ich das gelesen habe. Also Claudias Gesuch, damit sich dieses Drama in diesem Jahr zu Weihnachten nicht wiederholt, schreibt sie uns Folgendes. Ich suche ein Buch für meinen Vater. Er ist 83 Jahre alt, Lehrer im Ruhestand, hat Theologie studiert, Daniel, ein alter Lutheraner.
Oha, super.
Und liest unter anderem gern Bücher von Precht. Das lassen wir aber mal dieses Jahr, schreibt Claudia,
warum auch immer.
Also interessiert sich für Philosophie und für gesellschafts- und religionskritische Bücher. Es sollte nicht sein, was gerade auf der Bestsellerliste steht. Die hat meine Schwägerin bestimmt schon abgedeckt. Das ist sehr gut, dass Claudia das erwähnt. Man muss ja auch immer im Auge behalten, was die anderen so schenken könnten. Ne?
Genau, in einer Buchschenkfamilie ist das wichtig, sie auch ein bisschen abzusprechen.
Ja, Daniel, da ist ja klar, dass der Tipp von dir kommen muss, oder?
Also ich habe tatsächlich zwei alte Lieblings- und Herzensbücher von mir. Die sind schon ein bisschen älter, also keine Bestseller von heute mehr. Einmal Brian Moore, Katholiken, ist ein irischer Autor. Aus den 70er Jahren ist das Buch, also schon einen Ticken älter. Es spielt aber in der Zukunft im Jahr 2000, also damals war das die Zukunft. Die katholische Kirche ist komplett durchreformiert und die lateinische Messe ist nicht nur verpönt, sondern komplett verboten. Alle machen mit, nur ein Kloster, starrköpfig, alter Mönche in Irland, die machen weiter, die feiern den Gottesdienst noch im alten Stil. Da kommt so ein Jungspund, so ein Beauftragter vom Vatikan nach Irland, um das zu klären, und mittendrin in diesem Konflikt der Klosterchef selbst mit Glaubenszweifeln. Ich fand, das war damals, also ich habe das so gern gelesen, es ist ein ganz dünnes Buch, 120 Seiten, liest man so runter und man erkennt ja die Motive, katholische Kirche, Reformen, das Zögern und Zaudern. Es ist zeitlos schön, ein zeitlos gutes Buch, toll geschrieben, Brian Moore, Katholiken. Es geht ja auch um die Frage, wie geht man mit Reformen von Traditionen um? Wie geht man mit Glauben um? Und Glaubenszweifel spielt eine Rolle. Ich glaube, das könnte ein schönes Buch sein für den 83-jährigen alten Lutheraner. Nicht nur was für Religionsleute, sondern es ist auch ein schönes Drama. Und das was liest man so an einem. Ja, für jedermann und jede Frau. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Man müsste schon also so einen Sinn dafür haben, was in der katholischen Kirche gerade so Phase ist. Das wäre
wenigstens Weihnachten zum Gottesdienst gehen.
Das wäre also mindestens. Man nennt die ja U-Boot-Christen, ganz böse, ne? Die einmal im Jahr auftauchen.
Ich zähle auch dazu.
Eine U-Boot-Christin.
Das wollen wir hier nicht vertiefen.
Und dann habe ich noch tatsächlich ein Buch, das mir besonders am Herzen liegt. Also wir werden ja öfter mal gefragt, was ist euer absolutes Lieblingsbuch? Mhm. Und das würde ich sagen, dass aus biografischen Gründen ist es das.
Wirklich?
Ich hatte mal einen ganz schlechten, das jetzt kommt. Ja,
ja, ja, ich bin gespannt.
Ich hatte mal einen ganz schlechten Tag, das ist schon Jahrzehnte her, und bin in eine Buchhandlung gegangen und irgendwie ist dieses Buch aus dem Regal gefallen in meine Hände. Und dann habe ich es gelesen und es hat irgendwie auch mein Leben verändert. Und das heißt, es ist von Franz Werfel.
Das ist ja unglaublich.
Und ich bin danach wirklich auch dann Fan geworden. Und das ist das Leben des Propheten Jeremia. Höre die Stimme, heißt es. Die Rahmenhandlung spielt in den 30er Jahren. Da fährt so eine Reisegruppe in den Nahen Osten. Da gab es ja Israel dann noch nicht. Eben nach Palästina und besuchen Jerusalem. Und dann hat so ein Typ einen Bewusstseinsstrom sozusagen. Er erlebt das Leben des Propheten Jeremia nach, in einer Sekunde sozusagen. Das ganze Leben wird erzählt auf hunderten Seiten. Er ist dann sozusagen der Prophet Jeremia in einer ganz schweren Zeit des Volkes Israel. Der Tempel wird zerstört, das Volk kommt ins Exil, nach Babylon wird verschleppt. Und da wirkt dieser Prophet Jeremia. Und das ist ein so starkes Buch. Ich habe es schon mehreren Theologinnen und Theologen geschenkt. Das ist ein bisschen was für Feinschmecker, aber ein ganz toller, dicker, super Roman. Und wer auch den Stil von Franz Werfel mag, der wird auch dieses wunderbare Buch lieben. Es ist bei Fischer erschienen und es geht natürlich nicht nur um Jeremia und um das Alte Testament und diese uralte Geschichte vor 2500 Jahren, sondern es geht natürlich auch um die Nazi-Zeit. Es ist ein Appell für die Gerechtigkeit einzutreten, Widerstand zu leisten. Starkes Buch, Höret die Stimme und Katholiken, das wären meine beiden Feinschmecker-Tipps.
Ich habe auch noch ein bisschen was Handwerkliches nachher für dich.
Wieder basteln?
Nein, nicht direkt basteln. Ich sag mal, die Geschenke im Buchladen müssen ja auch eingepackt werden.
Ah, ja, da hast du also bei mir.
Oh. Machen wir einen kleinen Einpackkurs. Ich habe nämlich eine neue Einpacktechnik.
Kannst du das? Ach, ja,
ich habe eine neue Einpacktechnik gesehen im Internet und die habe ich ein bisschen geübt und jetzt bringe ich sie dir bei.
Toll.
Ne?
Ja, da freue ich
extra
mich.
Extra für
das
Bücher.
Ist ja immer, also bei mir ist immer sehr viel Teaserfilm im Spiel,
ja.
wenn ich Sachen einpacke.
Diese Einpacktechnik funktioniert mit nur einem Stück Teaserfilm, wenn es klappt.
Das ist ja mein Teaser. Ich bin gespannt.
So, da kommt, glaube ich, schon. Sehe ich draußen vor der Tür, kommt unsere nächste Kundin rein. Es ist Sabine.
Guten Tag, liebe Frau Marenholz, lieber Herr Kaiser. Ich suche ein Buch für meinen Mann. Dieser liest er wenig. Aber letztens hat er das Buch Der Marquisenmann von Jan Weiler in einem Rutsch durchgelesen. Deswegen würde ich ihm gerne ein ähnliches Buch mit viel Ruhrgebietskolorit schenken. Außerdem suche ich eine schöne Coming-of-Age-Sommergeschichte. Vielen Dank für die Empfehlungen. Auf Wiedersehen.
So,
Ja, zwei wirklich ganz starke Coming-of-Age-Romane, Heartland von Benedict Wells und dann Der große Sommer, finde ich ja noch stärker, von Ewald Ahrens. Das sind wirklich zwei ganz tolle Bücher mit diesem Thema.
Ja, Sommergeschichte und Coming-of-Age. Und wir haben aber noch einen dritten Tipp, was wir zusammen gelesen haben.
Ein weißt unendlich du noch? Kurzer Sommer von Christina Pfister.
Genau.
Super Buch, auch toll.
Dieses, was sozusagen in the middle of nowhere
auf
oder am Ende der Regionalbahn.
Ja, am Ende, hinter der Endstation einer Regionalbahn, auf dem Lost Place Campingplatz sozusagen, wo Gustav herrscht, der Chef des Campingplatzes. Und da begegnen sich eben diese vier unterschiedlichen Typen. Christoph aus der Karibik, der uneheliche Sohn von Gustav. Und dann
Das ist allerdings ein kleiner Spoiler jetzt gewesen. Aber Sabine, du willst es ja nur verschenken, also sag es dann nicht dazu.
Genau, das ist übrigens von Gustav, der hat einen Sohn. Und dann ist da Lale, die von ihrem Leben in ihrer Ehe überfordert ist und aus der Stadt abhaut und eben auf diesem Campingplatz landet und sich dort einbringt, sich arrangiert. Und dann ist noch Flo, so ein Junge, der unter den Folgen der Kinderlähmung leidet. Die vier erleben einen Sommer gemeinsam. Es ist ein ganz unwahrscheinliches Gespann, ein rauschhafter Sommer mit viel Natur, mit Kaninchen-Metaphern. Tolles Buch. Christina Pfister, ein unendlich kurzer Sommer. Bei Fischer erschienen für 16 Euro. Das Ganze mit 365 Seiten.
Genau. Und von uns ausführlich schon in Folge 68 vorgestellt. Wer da nochmal reinhören möchte, wir schreiben auch das nochmal mit in die Shownotes. Die sind in unseren Buchladenfolgen immer sehr, sehr lang. Was sie ja auch sucht, oder ich weiß gar nicht, ob sie beides sucht oder entweder oder. Auf jeden Fall schrieb sie, sie möchte ihrem Mann ein weiteres Buch schenken, das im Ruhrgebiet spielt. Ich habe mal überlegt, Bücher, die im Ruhrgebiet spielen, also sehr viele sind mir nicht eingefallen. Aber was mir eingefallen ist, Frank Gosen, dessen Bücher spielen ja eigentlich, ich glaube, alle im Ruhrgebiet. Der wohnt ja in Bochum und zwar wohnt er schon seit immer und immer in Bochum. Liegen lernen zum Beispiel habe ich damals gelesen. Das hatte, glaube ich, so eine Vinylschallplatte auf dem Cover, ich mich recht entsinne. Das ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Nicht unbedingt nur im Sommer spielend, aber im Ruhrgebiet in den 80er Jahren. Das wäre auf jeden Fall bestimmt auch nochmal ein Tipp für jemanden, der so etwas sucht. Oder auch Sommerfest von Frank Gosen. Das wäre wiederum was mit Sommer und Ruhrgebiet. Also das könnte vielleicht auch was sein.
It's a match. Ruhrgebiet, coming of age.
Sommer.
Miriam aus der Schweiz steht jetzt bei uns am Tresen. Sie sucht ein Geburtstagsgeschenk für ihre 13-jährige sportbegeisterte Nichte. Die spielt Geige, interessiert sich für Kampfkunst, das ist ja auch mal ein Mix, und medizinische Themen. Leider liest sie nicht gerne, blättert eher einmal einen Comic durch. Fachkraft Katharina, bitte an die Kasse zur Information. Was haben Sie da im Angebot?
Ja, Comics hatten wir ja zwei in der letzten Sonderfolge. Vielleicht auch da nochmal reinhören oder in die Shownotes gucken. Ich habe mich erstmal ein bisschen aufgehängt an dem Stichwort Medizin. Da habe ich nämlich gerade ein neues Buch gelesen. Anatomie, ich glaube Anatomie, keine Ahnung, schreibt sich auf jeden Fall am Ende mit Y, von Dana Schwarz. Ganz neu, spielt in Edinburgh im Jahr 1817. Und die Hauptfigur ist Lady Hazel Sinnett, eine junge Frau, die Chirurgin werden will, unbedingt. Und das darf sie nicht, weil Frauen damals nicht studieren dürfen. Und sie geht dann erst heimlich in so Vorlesungen bei einem berühmten Dozenten, schleicht sich da rein, verkleidet sich als Mann mit den Klamotten von ihrem verstorbenen Bruder und schleicht sich da rein, hört da heimlich zu, ist auch total begeistert. Und dann fliegt das irgendwann auf und dann denkt sie, okay, es geht jetzt nicht mehr, sie kann es nicht mehr machen, ist schon total traurig. Aber dann macht sie einen Deal mit diesem Dozenten. Wenn sie die Prüfung besteht, darf sie hinterher bei ihm weiter studieren. Und die muss sie aber dann ja ohne Unterricht schaffen, weil sie aus dem Unterricht rausgeflogen ist. Und man braucht natürlich, um die Prüfung dann zu schaffen, Anschauungsmaterial für Anatomie. Also
eine Leiche.
Richtig. Mindestens eine Leiche.
Mindestens eine Leiche.
Ja, also das war ja damals auch schwierig, überhaupt Leichen zu beschaffen für diesen Unterricht, um die zu studieren. Und da gab es, zumindest in dieser Geschichte, ich weiß gar nicht, ob es das in echt gab, Auferstehungsmänner. Die haben Leichen ausgegraben aus dem Friedhof, also die gerade begraben wurden, die müssten ja frisch in Häkchen sein.
Also illegal natürlich.
Illegal, ja.
Ja, klar.
Ausgegraben und die dann verkauft, in diesem Fall an dieses Institut, die studiert haben, um daraus medizinische Erkenntnisse zu gewinnen und die auch weiterzugeben an ihre Studenten. Also das ist schon ein bisschen gruselig am Anfang, ist ab 14, ist auch echt nicht ohne. Aber für jemanden mit Interesse an Medizin ist das sicher ein Buch, das passen könnte. Das wird dann allerdings im Laufe der Handlung auch noch ziemlich fantastisch. Also es ist so ein bisschen Medicus meets Frankenstein. Ich habe noch ein anderes Buch, das was für Miriams 13-jährige Nichte sein könnte. Die Anatomie der Nacht von Jean Bennett. Das ist eine sehr heutige Geschichte, die ich sehr, sehr gerne gemocht habe. Bex ist die Hauptperson. Sie will medizinische Illustratorin werden und muss das auch an Leichen üben. Und Schülerinnen dürfen natürlich nachts normalerweise nicht einfach so in die Pathologie, aber Bex findet Wege, sich da nachts reinzuschleichen und lernt dann eines Abends auf dem Rückweg im Nachtbus Jack kennen, einen Graffiti-Sprayer. Die beiden verlieben sich, haben beide so ihre Geheimnisse. Das ist spannend, das ist witzig, ein wirklich besonderes Buch. Die Anatomie der Nacht von Jean Bennett, erschien bei Carlsen im Taschenbuch inzwischen, kostet 10 Euro. Und das andere, sage ich auch nochmal, Anatomie von Dana Schwarz, Löwe, beide ab 14. Also Miriam, da musst du gucken, ob das auch schon für die 13-jährige Nichte passt. Ich glaube schon.
Also wenn ich eine sportbegeisterte, medizinaffine 13-Jährige wäre, dann würde mich, glaube ich, vor allen Dingen dieses Anatomiebuch mit der Leiche, die beschafft werden muss, sehr interessieren.
Kann ich bitte mal unseren bunten Teller?
Ja, sehr gerne.
Ich glaube, ich esse mal so ein Noisette. Ich sag ja, ich bin ein Noisette-Typ.
Du bist ein Noisette-Typ. Ja, das ist mir manchmal so ein bisschen zu süß. Ja. Ich nehme gerne noch mal, ich versuche mal einen Blätterkrokant.
Blätterkrokant ist ja wohl, glaube ich, die süßeste Weihnachtssüßigkeit, die es auf der ganzen Welt gibt.
Aber anders, die hat noch so diesen...
So, wer steht an der Tür?
Kannst Uta ist das doch. Das ist doch Uta.
Ah, Uta.
Sie hat ein etwas komplexes Buch gesucht. Sie sucht ein Buch für ihren Schwager. Der ist mit ihrem Zwillingsbruder verheiratet und sie leben in Schleswig-Holstein auf dem Lande. Er ist Franzose, 53, liebt seine Heimat bei Avignon noch immer sehr und besucht seine Familie dort oft. Er reist auch beruflich im Vertrieb von Designerleuchten sehr viel, lernt gern neue Menschen kennen und spricht mehrere Sprachen. Er fährt gern Fahrrad, hat das Joggen für sich entdeckt und interessiert sich für den Garten und Kultur. Außerdem liebt er Kuchen und kann gut über sich selbst lachen, zum Beispiel wenn es um die Digitalisierung oder das Älterwerden geht. Also das ist ja so eine ganze Biografie aufgeblättert in unserem Buchladen.
Ich finde es herrlich. Ich finde es so herrlich, als ich das gelesen habe. Ist mit Zwillingsbruder verheiratet. Vertrieb von Designerleuchten. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu denken. Ich schätze, so geht es Buchhändlern auch manchmal. Aber es ist doch super. Viele Anknüpfungspunkte.
Viele Anknüpfungspunkte, aber ich hab schon überlegt, irgendwas über Lampen und Licht und so. Und dann war ja gerade im Urlaub auf Amrum und habe etwas gelesen und habe gedacht, ach, das könnte so vom Spirit, von diesem Typen, vom Charakter so passen. Und zwar Kolumnen, nämlich von, wir hatten es beim vorletzten Mal schon, David Sedaris und Max Gold. Die würde ich ihm empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass der so ein Typ ist, der sich darüber amüsieren könnte. Über diese witzigen Alltagsbeobachtungen, über das Selbstironische, über Familiengeschichten. David Sedaris, das neue Buch oder das aktuelle Calypso, habe ich gerade gelesen. Ist wirklich ganz wunderbar, wie er mit seiner Familie ins Gericht und mit sich ins Gericht geht. Max Gold, Kolumnen, kann man blind. Also das ist ja alles, Max Gold kennst du? Natürlich.
Kennst du. Ist ein Begriff, Max Gold.
Kann man blind einen Band greifen, das macht einfach Spaß. Das ist oft zum Lachen, manchmal auch zum Tränchen verdrücken. Wirklich so ganz starke Beobachtung. Das wäre mein Tipp. Ich habe jetzt gar nicht die Spur der Designerleuchten weiter verfolgt, sondern habe so überlegt, was könnte diesem lebenslustigen Mann, der unterwegs ist und der an seiner Familie hängt und mit Frankreich eine Frankreich-Affinität hat, was könnte ihm gefallen? Und David Sedaris hat ja auch eine Zeit in Frankreich verbracht, schildert, das habe ich beim vorletzten Mal ja geschildert, in unserer vorletzten Sonderfolgenbuchausgabe, wie er einen Französischkurs belegt. Das ist zum Schreien komisch. Also insofern wäre das vielleicht passend. David Sedaris und Max Gold wären meine Tipps.
Du hast also das Gesamtbild des Schwagers von Ute gesehen. Das finde ich cool. Ja, ich bin hängen geblieben an Joggen. Bist du ein Jogging-Typ?
Ja, ich hab ja mal verzweifelt immer versucht, um die Alster zu rennen, aber habe jetzt entdeckt, dass Gewichtheben effizienter ist. Und ich bin leider immer so faul. Und ich habe jetzt aber im Urlaub, bin ich tatsächlich oft auf dem Laufband gewesen. Also ein Stündchen. Ich versuche gerade jetzt ein bisschen mein Jogging wiederzubeleben. Also richtig so aus dem Herzen bin ich kein Jogging-Typ. Aber du bist es irgendwie auch nicht, oder?
Überhaupt nicht.
Ich sehe dich auch nicht mit so einem...
Siehst du mich nicht? Das ist ein bisschen schade. Nee, genau. Ich wäre gerne jemand, den man so von dem inneren Auge mit so einem coolen Sportdress um die Alster joggen
leicht federnd sieht, genau.
Ja, aber ja. Ich mache es gar nicht. Ich finde es so langweilig. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe es ein paar Mal versucht und bin wirklich, glaube ich, so jeweils nach 200 Metern dachte ich so, oh mein Gott, ich gehe wieder nach Hause.
Was? 200 Meter?
Also wirklich. Aber ich habe mich erkundigt bei Leuten, die Jogging-Typen sind. Und da wurde mir immer wieder ein Buch empfohlen, für diesen Schwager immer noch, Die Philosophie des Laufens. Da erzählen verschiedene Autoren, Journalisten, Sportler, Philosophen, warum Laufen so super ist. Für sie offensichtlich, also für Leute, die das auch gerne mögen. Isabel Bogdan zum Beispiel hat ein Kapitel geschrieben, genau. Das soll ein knaller Buch sein für Jogging-Typen. Also auch für den Schwager von Uta. Es erschien bei Mayrisch für 20 Euro. Es gibt auch ein Taschenbuch. Das kostet nur halb so viel und ist bei Surkamp erschienen. Aber ich sag mal so, gebunden ist schöner als Geschenk. Also für Weihnachten vielleicht dann doch die gebundene Ausgabe. Was meinst du?
Ja, also macht mehr her als ein Taschenbuch.
Ja, macht mehr her.
Und Isabel Bogdan, wo du sie erwähnst, die hat ja auch ein Buch über Laufen geschrieben. Ja. Einen Roman, der auch gut besprochen ist. Ich habe es auch gelesen. Es ist wirklich ein ganz starkes Buch über einen Verlust, den diese Frau erlitten hat. Nämlich ihr Mann ist gestorben oder ihr Freund, ihr Lebenspartner ist gestorben. Und sie therapiert sich, kann man das so sagen, im Laufen. Und es ist ein Buch übers Laufen, aber nicht unter der sportlichen, sondern eher unter dem kontemplativen Aspekt. Ich habe das sehr gern gelesen, Isabel Bogdan, Laufen.
Ich würde mal sagen, Uta geht hier mit 4 Buchtipps raus. Das ist echt nicht schlecht. So, und in einem normalen Buchladen würden wir jetzt alle 4 Bücher für Uta einpacken müssen.
Lässt du es einpacken, wenn du Bücher kaufst?
Nee, ich packe immer selber ein.
Wirklich?
Allein schon, weil ich dann stundenlang warten muss, bis das fertig eingepackt ist. Nee, ich packe auch gerne eigentlich ein. Jetzt machen wir mal einen kleinen Einpackkurs. Pass mal auf, ich zeige dir erstmal ein kleines Video, damit du siehst, wo die Reise hingeht. Natürlich im Zeitraffer aufgenommen.
Mhm. Ja, so weit hätte ich es auch noch geschafft. Ja. Aha, okay. Also man klappt immer so eine Art Dreiecke um und braucht am Ende dann nur ein einziges Stück Klebestreifen.
Genau, das ist der Clou.
Ah, okay.
Und jetzt geht's los, Daniel. Sag mal so, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Selbst für mich nicht. Wo ich im Kindergarten Pappmaché-Laternen gebastelt habe und auch schon mit diversen Kindern diverse Bastelaktionen gemacht habe. Ich habe schon mal versucht, ich habe festgestellt, das Schlimmste am Einpacken ist, dass sich das Geschenkpapier immer so aufrollt.
Mhm.
Oder?
Und überhaupt die richtige Größe zuzuschneiden.
Ja, und auch. Das kann man dann so schlecht zuschneiden, wenn sich das dauernd aufrollt.
Genau.
Für diese Art einzupacken, muss aber eine exakte Größe vorher zugeschnitten werden. Das habe ich schon mal vorbereitet.
Ich bin dir sehr dankbar. Okay, dann habe ich jetzt hier ein Buch und ein Bogen Geschenkpapier. Das Buch liegt in der Mitte und ich falte die untere Hälfte bis zur Hälfte des Buches. Und dann muss man das so dreiecksmäßig an der Seite einknicken. So, das gelingt schon wieder nicht.
So, während Daniel sich übt, ein Buch in Geschenkpapier zu wickeln, könnten wir unsere nächste Kundin einfach direkt wieder an unseren Außendienstmitarbeiter Jan schicken. Isabel hat uns nämlich geschrieben, ich suche ein Buch für meinen 60-jährigen Vater. Einen groß angelegten Roman, der einen in eine andere Welt versetzt, sei es in eine andere Zeit oder an einen anderen Ort. Es sollte kein Fantasy-Roman sein und die Handlung sollte nicht zu sehr klischeehaft oder vorhersehbar sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einen Tipp für mich hätten. Jan, bitteschön, deine Kundin.
Hallo Isabel. Ja, bei groß angelegten Romanen, da denke ich sofort an Nobelpreisträger, aber auch an die Bücher von Nino Haratischvili. Zum Beispiel Das achte Leben. Das ist ein Roman, der uns mitnimmt ins Georgien des 20. Jahrhunderts. Also an einen Ort, über den zumindest ich nicht allzu viel wusste. Oder wenn die Welt noch ein bisschen fremder sein darf oder es vielleicht eben doch ein Literatur-Nobelpreisträger sein darf, schau dir mal die Romane von Jean-Marie Gustave Le Clézio an, ganz besonders Onitsha. Das spielt im Afrika der 50er und 60er Jahre und ist nicht nur ein Entwicklungsroman, sondern behandelt auch europäische Kolonialgeschichte, afrikanische Traditionen, die Suche nach der Wahrheit, also philosophisches, wirklich groß angelegt, aber auch groß erzählt. Das ist auf jeden Fall ein Eintauchen in eine ganz besondere fremde Welt. Also das kann ich empfehlen.
So, ja, und jetzt wird das zusammengeklebt.
Ja.
Voilà. Hammer.
Oder?
Das ging relativ schnell. Und für meine Verhältnisse auch, also hier ist noch ein bisschen in Luft nach oben in Sachen B-Note da an den Ecken. Wunderbar. Guck mal, da sind wir ja, entweder kann man uns in einer Durlas-Filiale als Geschenke ein Pack Fachkraft jetzt anheuern oder eben in unserem E-Treats-Lieb-Buchladen.
Ja, und das Video können wir mal bei Instagram hochladen. Dann könnt ihr euch das angucken, wie das geht.
Das ist ja, also für meinen Teaserfilmverbrauch wäre das ja revolutionär.
Ja, Game Changer.
Game Changer. Toll.
Ja, das hast du gut. Das ist besser gelaufen als mit dem Tapetenkleister, Luftballon, Pappmaché-Ding.
Da möchten doch meine Hände viel häufiger und viel öfter Geschenkpapier um ein Buch wickeln.
Ja, kommt aber immer noch auf das Buch. Kommt auch auf das Buch an.
Ja, die nächste Kundin ist auch schon da. Ding Dong, Jule ist da. Sie liest sehr gern Romane, die aus Sicht eines Tieres erzählt werden. Beispielsweise aus der Sicht einer Biene oder einer Heckenbraunelle. Was ist das denn?
Ich habe keine Ahnung. Hecken, und dass es dazu Bücher gibt. Ich
Heckenbraunelle.
Glaube, das ist ein Vogel. Mhm. Aber dass es Bücher gibt aus Sicht einer Heckenbraunelle.
Sehr spezifisch.
Sehr spezifisch.
Habt ihr eventuell noch weitere Tipps für mich in diesem tierischen Bereich? Gerne keine Kinderbücher und es müssen auch keine sprechenden Hunde sein.
Ja, also mir wurde ja schon mal eine sehr strenge Mail geschrieben, weil ich immer so schlecht angeblich über Tiere rede im Podcast. Und ich hätte wohl ein schlimmes Problem mit Tieren. Ich möchte mal sagen, ich habe gar nichts gegen Tiere. Ich habe nur vor sehr vielen Tieren Angst. Und ich kann mit vielen Tieren nichts anfangen. Aber grundsätzlich so aus der Ferne finde ich Tiere super. Aber ein Buch aus Sicht eines Tieres ist tatsächlich nicht so richtig mein Lesebeuteschema. Ich habe mal vor Ewigkeiten Glenkill gelesen, diesen Schafskrimi von Leonie Swandig. Ist da, glaube ich, auch noch lieferbar. Den fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, überraschenderweise. Manchmal, wenn man sich drauf einlässt. Und ansonsten weiß ich auch nur irgendwie Black Beauty, der schwarze Hengst Bento. Mhm. Das ist ja jeweils aus Sicht des Pferdes erzählt. Aber es sind auch Kinderbücher, ehrlich gesagt.
Jack London, Wolfsblut.
Ah ja.
Das ist tatsächlich ein Klassiker, den man auch Kindern und Jugendlichen zum Lesen geben kann, aber der auch unbedingt was für Erwachsene ist. Das ist wirklich eine spannende Geschichte, zum großen Teil aus der Sicht eines Wolfes geschrieben, nämlich von Wolfsblut. Ein Wolf, der bei Indianern aufwächst, dort gefangen, gezähmt wird, dann für ein paar Flaschen Whisky verhökert wird an so eine üble Gestalt, so einen Typen, der Hundekämpfe veranstaltet. Da hat der arme Wolf ein furchtbares Leben und dann kommt er aber schlussendlich, aber das muss man ja nicht verraten. Es ist insgesamt ein spannender Tierklassiker, Naturbeschreibung und dann dieser Konflikt zwischen Mensch und Tier, zwischen Natur, Kreatur und Kultur, das Wilde und die Zähmung. Auch ein wirklich schöner Abenteuerroman. We call it a Klassiker. Jack London, Wolfsblut in verschiedenen Ausgaben.
Habe ich auch gelesen. Soll ich dir mal sagen, die Geschichte, wie ich Jack London gelesen habe? Du könntest ja mal was vom bunten Teller dir noch nehmen. Es ist so, wir sind ja früher immer 3 Wochen in den Sommerferien nach Frankreich gefahren und ich durfte nur 10 Bücher mitnehmen, habe ich vielleicht schon mal erzählt. Und da habe ich ja auch schon mal extra Karl May mitgenommen, weil sehr dick, sehr klein beschrieben. Und dann waren die aber trotzdem schon nach 1,5 Wochen alle ausgelesen. Und dann sind wir zu einem Laden, ich meine Frankreich vor, weiß ich nicht, sehr vielen Jahren. Und da gab es in so einem Touri-Geschäft tatsächlich ein paar deutsche Bücher, sehr, sehr wenige. Aber es gab welche, und zwar Jack London. Und das hätte ich sonst nie gelesen als Kind, weil ich sehr so stark in den Blighten geprägt, so also dieses Plotgetrieben, es muss sofort was passieren, sehr viel wörtliche Rede und so Klassiker, hätte ich freiwillig nicht gelesen. Aber wenn nichts anderes da ist, was soll's? Habe ich es gelesen und fand es auch toll.
Toll, ne? Genau. Ja, es geht ja los mit diesen, eigentlich mit einer Beobachtung von so einer Schlittenhund-Expedition und da wird noch ganz ausführlich beschrieben, wie die Menschen miteinander umgehen. Also es hat schon einen gewissen Atem. Es hat eben nicht so dieses, boom, wir springen in eine Geschichte rein, sondern es wird wirklich eine Lebensgeschichte eines Wolfshundes, eines Wolfs erzählt.
Und übrigens schade, dass Jule kein Kinderbuch empfohlen bekommen haben möchte. Mhm. Das lustigste Kinderbuch, was ich jemals gelesen habe aus Sicht von Tieren, ist Oscar und Flummi von Susan Selfers. Das ist auch nur noch antiquarisch zu haben, aber das ist so lustig aus Sicht eines Hamsters und eines Hundes abwechselnd. Wirklich richtig, richtig witzig. Und da kommt auch schon der nächste Kunde, sehe ich, Leo.
Palim, palim, schreibt er. Moin.
So soll es sein.
So soll es sein. Ich wollte mal in eurem Buchladen vorbeischauen, um einen Buchtipp für meine Freundin Mara zu bekommen. Die hat einen ganz besonderen Buchgeschmack und ich finde es schwierig, genau das Richtige für sie zu finden. Sie war besonders begeistert von den Jane Austen Büchern und deren Zeitepoche. Andererseits liest sie gerne Thriller und verschlingt Fitzex. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen und könnt mir weiterhelfen.
Also mir ist natürlich zuerst Bridgerton eingefallen als Buch, aber das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Sehr schmonzettig.
Ich habe zwei Ideen gehabt und zwar hat mich das Spannungsfeld von Jane Austen und Fitzek interessiert und da bin ich jetzt auch, ich bin ja immer auf Amrum und da gucken wir doch immer The Walking Dead, diese Zombie-Serie.
Ja, Zombie.
Und es gibt tatsächlich eine Zombie-Version von Stolz und Vorurteil.
Wirklich?
Stolz und Vorurteil und Zombies von Seth Graham Smith. Super lustig,
echt?
Ganz skurril. Und es geht auch wirklich los wie Stolz und Vorurteil. Und es sind dieselben handelnden Figuren mit Mr. Darcy. Sie erleiden alles das, was sie in diesem Buch auch erleiden. Aber zwischendurch müssen sie sich immer noch einer Zombie-Horde erwehren. Und Frauen müssen sich ihrer Kampfkünste vergewissern. Das ist total schräg, sehr skurril. Aber auch eine sehr schöne Verarbeitung des Stoffs Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Also wirklich ein skurriler Tipp von Seth Graham Smith. Stolz und Vorurteil und Zombies.
So ist der Titel auch. Stolz
so
und Vorurteil und Zombies.
Also ich muss jetzt hast du mich verunsichert. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wo habe ich mein Handy?
Das habe ich irgendwo hingeräumt. Bei uns im Buchladen ist ja überall liegt was rum, wie es sich gehört für so ein Buchladen.
Ja, genau. Das muss auch so ein bisschen...
Kann man auch mal das Handy im Regal verlieren.
Stolz und Vorurteile und Zombies, ja.
So heißt das.
Es gibt sogar einen Film davon. Schau mal, das Cover, das hat schon nochmal... Es hat nicht viel von Jane Austen mehr, oder?
Doch, die Klamotten, ja. Aber schön. Regency-Klamotten in Zombie-Optik.
Der erste Satz, es geht auch schon richtig amtlich los. So wie man es kennt, denkt man... Es ist eine allseits anerkannte Wahrheit, dass es einen Untoten, der im Besitz von Gehirn ist, nur nach einem verlangt. Mehr Gehirn. Also so geht's los. Und es ist schon sehr schräg, aber sehr witzig, sehr unterhaltsam. Jane Austen meets Zombieland sozusagen.
Zombie-Apokalypse.
Das ist bei Heine erschienen von Seth Graham Smith. Stolz und Vorurteil und Zombies. Und diese Härte von Fitzek, da bin ich auf eine Krimireihe gerade gestoßen, die ich ganz, ganz spannend finde. Von Linda Castillo, die Kate Burkholder-Geschichten. Die spielt in Amish Country, also in Amish Country. Das sind die zurückgezogenen lebenden Protestanten, die auch in Teilen auf Elektrizität verzichten und mit ihren Kutschen durch.
Genau. Ja, klar, schon viele Bücher drüber gelesen.
Und so, genau. Und da wird eines Tages eine Leiche auf so einem Acker von einem Amischen gefunden. Und dann ermittelt Kate Burkholder, die selber mal Amisch war und sich aber von der Gemeinschaft abgewendet hat. Und das ist relativ hart auch in der Fallbeschreibung. Also ein bisschen wie bei Fitzek. Es geht schon im ersten Fall auf den ersten Seiten richtig amtlich los. Es sind spannende Geschichten, kurze Sätze, knackig und pointiert erzählt. Es hat 14 Bände, glaube ich, die Reihe ist sehr erfolgreich. Linda Castillo, die Kate Burkholder-Serie mit diesen Amish-Thrillern.
Ich glaube, Daniel hat jetzt hier gerade mal 3 Buchtipps für eine Kundin rausgeballert.
Zwei, aber du 2. hast ja noch einen gehabt.
Ich
ja,
habe
genau.
Mir zusammen 3 und da hinten meldet sich Jan. Da
aus
und in unserem Hof. Er möchte auch dringend noch einen Buchtipp loswerden. Ich wette, dass es jetzt eher in Richtung Jane Austen seriös wird, aber mal hören, was Jan zu sagen hat.
Hallo Leo, deine Freundin und Jane Austen, die haben offenbar einiges gemeinsam, denn auch Jane Austen hat leidenschaftlich gern Thriller gelesen. Und der Sebastian Fitzek ihrer Zeit, das war eine Autorin namens Anne Radcliffe. Udolphus Geheimnisse heißt ihr bekanntestes Buch und das ist ein Roman, den Jane Austen auch als eines ihrer Lieblingsbücher angab und von dem sie auch in ihrem Roman Die Abtei von Northanger erzählt. Eine junge Heldin mit Haltung, also eine Elizabeth Bennet eigentlich, ein unheimliches Herrenhaus, mysteriöse Todesfälle und ganz, ganz viel Spannung, das könnte genau das Richtige sein.
Ja, vielen Dank, Jan. Leo geht jetzt hier mit 4 Buchtipps für seine Freundin Mara raus. Da kann nichts mehr schiefgehen Weihnachten,
sein,
oder?
Genau. Und einpacken müsste er es, weiß er jetzt auch, wie es geht.
Ja, also super.
So, Daumen hoch.
Im Eat Read Sleep Buchladen wird allen auf allen Ebenen geholfen.
Ja, toll. Backen, basteln, einpacken
total.
Und lesen. Wir kommen zu unserem nächsten Kunde, zu unserem nächsten Kunden. Das ist Kai. Hallo, schreibt er. Ich habe einen Buchtipp von euch in einer Zugfahrt gelesen, nämlich Der Club von Takis Würger. Das hat ihm sehr gut gefallen, schreibt er. Jetzt sucht er weitere Bücher, die das Umfeld und Verhalten elitärer Clubs aufgreifen und gleichzeitig eine spannende Geschichte erzählen. Bisher ohne Erfolg. Vielleicht könnt ihr, schreibt er, mir einen Tipp geben, Katharina.
Natürlich der Klassiker in Bezug auf Club. Donnerstag, die geheime Geschichte.
Ja, toll.
Oder?
Ja, super.
Das kennt er wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, wahrscheinlich hatte er das schon davor gelesen. Aber wir können ja sicherheitshalber noch mal kurz sagen, worum es geht, falls jemand dieses großartige Buch nicht gelesen hat.
Richard ist 20 Jahre alt, er studiert Griechisch an so einem College in Kalifornien, also Altgriechisch. Und in seinem Kurs, da geschieht so Seltsames. Der spürt, das ist so ein seltsamer Spirit, der bei seinen Mitstudentinnen und Studenten da herrscht, der die Gruppe so verbindet. Das ist, stellt sich raus, ein exklusiver Club von Leuten, die nicht nur altgriechische Grammatik pauken und lieben und mögen, sondern es ist sozusagen optativ 2.0, leben und feiern wie die bei den alten Griechen, auch im Rausch und so. Und dann geschieht in einem dieser rauschhaften Feste, ich glaube, das kann man noch spoilern, geschieht ein Verbrechen, geschieht ein Mord. Und eine griechische Tragödie setzt sich da gleichermaßen in Gang. Ein tolles Buch, ganz spannend geschrieben. Es trifft zu 100% deine Suchkriterien. Die geheime Geschichte Donnerthart, 736 Seiten, Goldmann.
Es ist ein bisschen länger als die Bücher von Takis Würger, die sind ja immer recht kurz.
Recht kurz. 13 Euro, also da kann ich auch überschlagen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Soll ich es nochmal kurz ausrechnen? Weißt du noch, wie man es ausrechnet?
Ich hatte mich da mal eigentlich auf dich und deinen
Algorithmus. Ich habe ja eine Formel mitbekommen auf einer Tasche, aber ich habe sie schon wieder vergessen. Seite durch Preis, Preis durch Seite. Denk mal nach, bitte. Das muss doch zu machen sein, auch ohne Formel.
Also wenn man Seite, Preis pro Seite, dann hat man ja den Preis und dann muss man das ja durch die Seitenzahl teilen. Und
das
wäre
jetzt
ja
auch mein Tipp gewesen.
Seite, genau.
Also dann sage ich jetzt mal 13 durch 736.
So bitter.
Aber ich schreibe, glaube ich, mal 1300 Cent, oder?
Nee. Ja.
Ist das besser?
Ja, durch 736.
Sind 0, nee, das kann nicht sein, Daniel.
Was hast du denn da gemacht? 0,00001359. Nein, gib mal kurz.
Ich habe das gerechnet, was du gesagt
ach,
hast.
Quatsch.
Ja, doch.
Also 1300 geteilt durch 736, das sind 1,7. Also 1,7 Cent, 1,8.
Ja, wie konnte das denn passieren?
Wie hast du das denn? Wurzel aus oder was? Ich habe noch einen zweiten.
Okay, mal, Moment. Du hast jetzt so schön ausgerechnet. Also 1,7 Cent pro Seite, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Du hast jetzt
noch ein Buch. Gegenprobe mache ich jetzt nicht. Oder Überschlag.
Überschlag.
Nee, nächstes
1,8 mal 736 müsste dann ja bei 13.
Ah ja, das kann ich noch kurz machen. Ja, genau. 1,8 mal 1300?
Nein! Mal 736.
1,8 mal.
Da müssten wir bei etwas mehr als
36.
1300 rauskommen.
2384? Egal. Das andere war bestimmt richtig. Oh mein Gott, was ist hier los?
Gut, ich habe noch einen zweiten Tipp, der das so weitgehend trifft. Und zwar Dan Brown. Kennen wir ja alle die Thriller. Und das hat ja auch was mit einem geheimen Club zu tun. Zumindest im ersten oder eigentlich immer. Es geht ja immer um Verschwörung. Um Verschwörungstheorien, um Verschwörungsmystiken bei Dan Brown. Im ersten Band gleich Illuminati. Da geht es ja unter anderem um eine Papstwahl. Und das ist ja auch so ein geheimer Club.
Ja.
Das ist wahrscheinlich das geheimnisvollste Ritual
der
Welt. Ja, wirklich, des christlichen Abendlandes. Und Dan Brown hat diesen Spirit ganz super eingefangen. Ein Verschwörungsthriller auch hier. Schnitzeljagden durch Rom, durch das ganze christliche Abendland. Aber die Schilderung und die Einzelheiten rund um dieses größte Ding hinter verschlossenen Türen überhaupt ist wirklich ganz toll geschildert. Mir ging es immer so bei den ersten beiden Büchern von Dan Brown, Illuminati und Sakrileg, die habe ich super verschlungen. Aber dann weiß man ab Band 3 dann irgendwie doch, wie er es baut. Und man weiß ganz genau, wie es ausgeht, wer der eigentliche Bösewicht ist. Und das macht dann nicht mehr so richtig viel Spaß. Aber die ersten beiden, wenn man sie jungfräulich liest, sozusagen Illuminati und Sakrileg, das ist gute, spannende Lektüre, die gut recherchiert ist. Aber Leute, es ist Fiktion. Auch diese ganzen theologischen Sachen.
Achtung, eine Durchsage von
man
Daniel Kaiser.
Sagen,
so
es
ist es nicht
es
in der Kirche.
Es ist nicht so in der Kirche.
Nein.
Und natürlich ist es unangemessen zugespitzt mit diesen dicken vatikanischen Mauern und angeblichen Geheimnissen, die in vatikanischen Geheimarchiven aufbewahrt sind. Da können Theologinnen und Theologen nur müde drüber lächeln in Wirklichkeit.
Es gibt
also
keine Geheimnisse da?
Nicht so. Also das ist doch alles schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden erforscht sozusagen. Und jetzt tut man da so, als ob da noch geheime Papiere Jury liegen, die die Geschichte dann irgendwie ganz anders erzählen und auf den Kopf stellen. Es gibt diese eine Geschichte, ich glaube, es war aber ein Sakrileg, da ist ein geheimes Papyrus, das wird so ganz geheim erzählt und da Jesus und Maria Magdalena küssen sich auf den Mund. Aber im Papyrus ist tatsächlich das Wort, wo Mund steht, da ist ein
ausradiert.
Loch drin. Ja, ist ein Loch drin.
Ausgestanzt.
Ausgerichtet. Das hat man sich im Urchristentum zu allen möglichen Gelegenheiten, bei allen möglichen Gelegenheiten umarmt und auch geküsst. Und auf dem Mund, das ist sozusagen eine wie nennt man es, ist eine Rekonstruktion, ein Versuch einer Rekonstruktion. Also kurzum, da wird
wahrscheinlich
so
etwas, nur nett gemeint,
etwas hineingeheimnist, was nicht so der Realität, den Fakten entspricht. Ich habe schon Leute getroffen, ach Jesus, der war doch mit Maria Magdalena verheiratet. So, und haben gesagt, ja, das habt ihr von Dan Brown, aber das ist natürlich nicht so gewesen, sondern muss man schon wissen. Man kann sich an diesen Dingen erfreuen, an der Recherche, an diesem Verschwörungskitzel, aber man muss schon immer auch noch sagen, Leute, es ist Fiktion, aber gut.
Okay, das ist jetzt ein für alle Mal klargestellt. So
bitte.
Wie Dan Brown es schreibt, ist es in der echten Kirche nichts und niemals gewesen. Kai hat jetzt hier auf jeden Fall zwei super Buchtipps, falls ihr die noch nicht kennt. Er hat sich ein bisschen reingeschmuggelt, was eigentlich eine Buchgeschenkesendung ist und er sucht ein Buch für sich selbst. Aber man kann ja alle diese Tipps abstrahieren für Leute, die so ähnlich sind in diesem Fall wie Kai und gerne spannende Bücher mit Clubthema suchen. Da gibt es ja bestimmt auch in jedermanns Verwandtschaft und Bekanntschaft jemanden und denen könnte man dann auch diese Bücher schenken. Mhm.
Ja, Zeit für die nächste Kundin, sag ich mal.
Hallo, liebes Buchladenteam. Ich freue mich, dass ich heute auch mal in euren Bücherladen komme und habe einen ganz speziellen Wunsch und ich hoffe, ihr könnt mir dabei weiterhelfen. Ich habe eine gute Freundin, die sehr krank ist und deswegen sich wie zur Corona-Zeit zu Hause sehr isolieren muss. Jetzt habe ich gedacht, was könnte man ihr schenken? Es gibt ja so viele Bücher, Motivation in Krankheiten, wie andere Menschen mit Krankheiten umgehen. Aber laut unserer Telefonate und Besuche dreht sich alles für sie immer nur um Krankheiten. Und deswegen habe ich gedacht, man macht mal etwas ganz anderes. Entweder man nimmt eine total seichte Lektüre, die so ein bisschen Herzschmerz hat und oder was richtig Spannendes, was einen fesselt, wo man immer weiterlesen muss. Ich hoffe, dass ich jetzt einen richtig guten Tipp bekomme.
Ja, also da würde ich, glaube ich, jetzt mal die Gelegenheit nutzen, einen meiner Weihnachtsromane anzupreisen. Ich habe ja in diesem Jahr, glaube ich, 9 Weihnachtsromane gelesen und einige nicht durch. Das war so eine kleine persönliche Challenge für mich. Und ich empfehle jetzt den, den ich am besten fand. Und das war Weihnachten in der kleinen Buchhandlung von Jenny Colgan. Mhm. Da weiß man doch schon beim Titel ungefähr, was einen erwartet.
Draußen schneit es, drin ist es muckelig warm.
Genau, sowas genau. In der Art. Die Protagonistin hat gerade ihren Job verloren, spielt in Schottland. Hat gerade ihren Job verloren und bekommt jetzt einen neuen Job bei ihrer Schwester, mit der sie nicht so gut zurechtkommt. Die ältere Schwester, der gelingt alles. Super Job als Juristin, super Mann, 3 tolle Kinder, riesiges Haus in Edinburgh. Und diese kleine Schwester war so immer so ein bisschen das schwarze Schaf. Und jetzt muss die bei der älteren Schwester einziehen und ist total genervt und soll so eine alte Buchhandlung so ein bisschen auf Vordermann bringen, damit die dann im neuen Jahr für gutes Geld verkauft werden kann. Da wissen wir natürlich, was passiert. Erst sträubt sie sich, aber dann geht sie auf in diesem Job, diese Buchhandlung zu dekorieren, baut da so eine Spielzeugeisenbahn ins Fenster und ein kleines Puppenhaus mit Mäusen. Plötzlich kommen ganz viele Kunden und dann Edinburgh. Ich war noch nie in Edinburgh. Was
ist mein? Du bist jetzt. Mein ganzes Umfeld spricht immer von Edinburgh oder Edinburgh.
Edinburgh. Sagte mein alter Englischlehrer.
Genau. Und alle sagen immer, du musst dahin. Das ist so sensationell. Und ich habe mir das tatsächlich für nächstes Jahr mal vorgenommen, da mal hinzufliegen.
Ich jetzt auch.
Ja.
Weil das klingt so toll, wie sie das beschreibt. Da schneit es dann natürlich auch irgendwann. Das klingt so herrlich. Ich habe mich da so gemütlich, wolldeckenmäßig aufgehoben gefühlt in dem Buch. Also Weihnachten in der kleinen Buchhandlung von Jenny Colgan, Pieper 12 Euro, kann man auch jetzt noch vor Weihnachten sich richtig so in Stimmung reinpumpen, würde ich sagen.
Ich denke noch an ein Weihnachtsbuch, das wir im vergangenen Jahr vorgestellt haben, nämlich von Dora Held, Geld oder Lieb, Kuchen. Das ist ein ganz leichter, sagen wir, Kriminalroman, Unterhaltungsroman von der Insel Sylt, von Dora Held. Es geht darum, dass ein Filialleiter einer Sparkasse sich aus dem Staub gemacht hat, offenbar mit Spendengeldern für arme, benachteiligte Kinder. Und da sitzt jetzt Ernst am Frühstückstisch, der ein bisschen von seinem Leben gelangweilt ist. Und er beschließt, Robin Hood von Sylt zu werden, nämlich das Geld den Kindern wieder zu beschaffen, auf nicht ganz legale Weise. Und das ist ganz amüsant und schön geschrieben in dem Buch von Dora Held, Geld oder Lebkuchen. Und wir haben das in der Folge 49 vorgestellt.
So, kommen wir zu unserer letzten Kundin.
Da kommt Steffi.
Guten Tag, liebe Frau Marenholz. Wie schön, Sie zu treffen. Ich habe gehört, Sie sind diejenige, die hier für die Kinder- und Jugendbücher zuständig ist. Ich hätte da mal eine Frage. Und zwar suche ich ein Buch für ein 13-jähriges Mädchen, die bislang Dinge gelesen hat wie Enid Blyton, die Duftapotheke, Schule der magischen Tiere. Alles schöne Bücher, aber ich würde sie gerne literarisch auf ein neues Level heben. Was würden Sie mir denn da empfehlen? Dankeschön.
Ich glaube, da hätte ich sogar tatsächlich viele Tipps. Ich habe mir jetzt überlegt, ich empfehle dir, Steffi, für die Tochter deiner Freundin das Buch von Holly Goldberg Sloan und Meg Wolitzer. Meg Wolitzer kennt man auch als Erwachsenenautorin, sehr großartige amerikanische Romane geschrieben. Und Holly Goldberg Sloan ist auch eine tolle Jugendbuchautorin, von der habe ich schon mehrere Sachen gelesen, die sind alle gut. Und die haben zusammen ein Buch geschrieben, An Nachteule von Sternhai heißt das. Ein bisschen seltsamer Titel und das ist bestimmt auch was für Daniel, denn es ist ein E-Mail-Roman.
Oh,
das magst du doch so gerne.
Wunderbar, An Nachteule von Sternhai. Ah, das sind also sozusagen Internet-Nicknames.
Genau, das sind zwei Mädchen, deren Väter sich verlieben. Und die beiden wollen dann die Familien zusammenlegen und wollen gerne, dass die Mädchen sich kennenlernen. Und
also die Väter sind
so
schwul?
Ja.
Ach so, und die für A jetzt im
Jahr. Die Väter sind schwul und verlieben sich. Und wollen gerne die Familien so patchworkmäßig zusammenlegen, wollen, dass sich die Mädchen, die sind auch gleich alt, kennenlernen und Freundinnen werden. Mhm. Und die beiden wollen das auf gar keinen Fall. Erst. Und dann müssen sie zusammen in so ein Sommercamp fahren und wollen überhaupt gar nicht miteinander reden. Und dann irgendwann werden sie natürlich beste Freundinnen. Und das alles wird durch diese E-Mails transportiert, die die schreiben. Mhm. Gar nicht mal nur an sich, sondern auch an die Väter. Und ich bin ehrlich gesagt auch wie du immer ein bisschen skeptisch bei so E-Mail-Romanen. Es hat am Anfang so den, man denkt, das ist irgendwie anstrengend, ne? Also wenn man die ganze Handlung nur über so verschiedene E-Mails erfährt. Aber man ist sofort drin in dieser Geschichte und es funktioniert super gut. Und ich glaube, jede der Autorinnen hat halt ein Mädchen übernommen und dann die E-Mail zugeschrieben. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. DTV-Taschenbuch, 9,95 Euro ab 12 Jahren. Und wenn die 13-jährige Tochter der Freundin von Steffi bisher eher so brave in Häkchenbücher gelesen hat, dann ist das bestimmt trotzdem was für sie, obwohl es schon ab 12 ist. Es ist auf jeden Fall auch was für 13-Jährige.
An Nachteule von Sternhai. Ja, klingt super.
Ja, und ist auch nicht so dick.
Ja, das war unsere zweite Sonderfolge Buchtipp-Eskalation vor Weihnachten, damit jeder das richtige Buch verschenken kann.
Ja, alle genannten Bücher stehen natürlich in den Shownotes. Alle Kunden, die jetzt noch in der Schlange stehen draußen, die versuchen wir in einer Direktmail zu beraten. Und einen Tipp habe ich jetzt hier noch am Ende, Daniel. Einen ganz persönlichen Tipp von mir, ein Geschenk für Literaturfans nämlich, die vielleicht mal kein Buch bekommen sollen. Und ich habe im letzten Jahr das Sherlock Holmes Puzzle vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob das in einer unserer Folgen war. 1000 Teile Puzzle, eine London-Szenerie mit ganz vielen Schauplätzen und Charakteren aus den Sherlock-Holmes-Büchern, die man dann bei dem Puzzeln so entdecken kann. Und das war irgendwie ein Erfolg, als ich das vorgestellt habe. Ich habe hinterher von vielen Leuten gehört, dass sie sich das auch gekauft haben oder verschenkt haben und dass es ganz toll angekommen ist. Deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal droppen, weil ich weiß, manchmal denkt man so, okay, der mag Bücher, aber ich will nicht schon wieder ein Buch schenken. Und dann ist das eine tolle Alternative. Diese Puzzle gibt es nämlich auch mit Agatha Christie, Shakespeare, Dickens, glaube ich.
Bist du denn selbst so ein Puzzler?
Ja,
magst
total.
Du das?
Ja. Ich liebe Puzzeln.
Es ist ja eine Geduldgeschichte auch. Das ist ja nicht so meins.
Ja, eigentlich ja auch nicht meins, ne? Bist verwundert, oder?
Ja, deshalb ist das...
Ich puzzle total gerne. Ich mache es halt so super selten. Aber letztes Jahr Weihnachten habe ich es dann auch wirklich gemacht mit der ganzen Familie. Das haben wir uns immer mal wieder um dieses Puzzle versammelt. Und ich habe neulich mal von irgendjemandem gehört, die haben immer einen Tisch im Wohnzimmer stehen.
Ja.
So groß ist halt gefällt mein Wohnzimmer nicht, wo immer ein Puzzle drauf liegt. Und jeder puzzelt so ein bisschen. Das finde ich total herrlich.
Mein Vater eigentlich. Hat früher mal gepuzzelt, so 1000 Teile Neuschwanstein, was man so gemacht hat. Und dann den Himmel, das war alles blau. Ich bin da wirklich schier dran verzweifelt.
Finde ich herrlich. Also literarische Puzzles, Shakespeare, Dracula, Dickens, Agatha Christie, Sherlock Holmes. Das schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, wo man die bekommt. Oder könnt ihr einfach googeln. Das wäre nochmal so mein Tipp hier am Ende.
Und eine Folge haben wir auch noch vor Weihnachten. Wir veröffentlichen am 23.12., also ganz kurz vor Heiligabend. Und zwar mit Gast im Studio. Mehr wird nicht verraten, nur so viel. Das ist ein zuletzt oft preisgekrönter Gast.
Ja, wir können vielleicht noch sagen, es ist eine Frau.
Es ist eine Frau.
So, und jetzt könnt ihr ein bisschen raten, wie beim Quiz.
Viel Spaß beim Buch kaufen, beim Buch verschenken, beim Buch einpacken.
Ja, genau. Beim Buch einpacken, da gibt es jetzt eine neue Technik. Wie gesagt, Daniel beherrscht sich schon fast. Wir packen jetzt hier gleich nochmal ein Buch in ein anderes Geschenkpapier ein. Mal sehen, ob das jetzt gleich noch besser funktioniert.
Ja, euch allen noch einen schönen vierten Advent. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Was packe ich denn hier ein?
Platz.
Die letzten Romantiker.
Man muss sich Platz
machen.
Mach dir doch bitte
Conklin.
Das kann ich gar nicht
Was ist denn
ansehen.
Das hier?
Was ist denn? Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.